Traurigkeit oder sogar Ungerechtigkeit, dass ich nicht das Vorrecht hatte, zu leben in der Zeit, als Jesus auf der Erde war. Auch wenn ich weiß, dass es hypothetisch ist, das zu behaupten, aber ich denke, ich wäre dabei gewesen. Und selbst wenn er mich nicht mitgenommen hätte in die 12 Jünger, in die höhere Klasse, würde ich dennoch mitgehen und so live erleben, seine Worte, seine Bewegungen, seine Taten, die er gemacht hat. Aber wir wissen alle, mit diesem hätte kann man nicht viel anfangen. Deshalb muss man sich damit abfinden und sagen, dann haben wir wenigstens Berichte von seinem Leben und versuchen dann aufgrund dessen, was geschrieben steht, so das Bild zusammenzustellen. Und zum Glück sage ich jetzt, es sind 4 Evangelien. Und dann hat man wenigstens so eine Herausforderung, aus diesen 4 verschiedenen Berichten ein komplettes Bild zu machen. Wäre es nur ein Evangelium vorhanden, dann hätten wir einfach die Lektüre gehabt, die wir alle gleich lesen, einmal lesen und fertig. Aber so stellen wir fest, nicht alle Berichte sind gleich und man muss sich so ein bisschen bemühen, in einen Zusammenhang zu bringen, denn zum Beispiel Matthäus berichtet von der Bergpredigt und im Rahmen der Bergpredigt zitiert er das Gebet Vater unser. Aber Lukas verbindet das mit einer anderen Geschichte. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Jesus einmal gebetet hatte, fast die ganze Nacht. Und dann haben seine Jünger das gesehen und haben gesagt, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und dann sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater unser und so weiter. Wann hat er das gemacht? Ich denke, es ist eigentlich egal. Vielleicht ist die Lösung einfach nur von der Chronologie einfach so zu verstehen, dass man sagt, Jesus hat tatsächlich die ganze Nacht im Gebet verbracht, um seine Jünger auszusenden. Danach hat er die 12 Jünger extra eingeladen zu sich. Er hat sie bevollmächtigt, die ersten Verkündiger dieser großen Wahrheit über das Reich Gottes. Und dann hat er dieses Reich Gottes proklamiert in einer wunderbaren Predigt, die er gehalten hat. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen und ich kann nachvollziehen, dass das, was Jesus formuliert hat, eine Besonderheit war. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Menschen damals Gebete als Rituale verstanden haben, und dass sie wirklich eintönig waren und lang. Und damals gab es wahrscheinlich noch keine Gebetsbänkchen oder so, sondern man musste sich mehr oder weniger abquälen, bis alles zu Ende ist. Kann man sich vorstellen, dass das, was Jesus gesagt hat, wie er gebetet hat und wie er dann den Jüngern das Gebet vorgetragen hat, dass es so geklungen war wie Musik in ihren Ohren. Wie ein Gedicht, so kurz vorgetragen, mit komprimierten Worten und dennoch so besonders, mit einem besonderen Klang, mit einem besonderen Inhalt. Und ich weiß, wir haben heute dieses Gebet schon gehört oder mitgesungen in einer ein bisschen veränderten Form in dem gemeinsamen Lied, das wir gerade vorher gesungen haben. Aber gestern, als wir nach dem Taufgottesdienst den Gottesdienst abgeschlossen haben, haben wir das Lied gesungen, Vater unser. Das hat mich bewogen, die Tatjana zu bitten, dieses Lied für uns noch einmal vorzutragen. So wortwörtlich, wie es in der Bibel steht. Und ich erwarte nicht, dass die Gemeinde aufsteht. Der Text wird nicht eingeblendet. Ich erwarte nicht, dass ihr mitsingt, sondern dass wir noch einmal dieses bekannte Gebet hören und erleben als Musik für unsere Ohren. Ob wir dabei mitsummen oder in Gedanken mitgehen, das überlasse ich jedem. Aber lasst uns, auch wenn es notwendig ist, die Augen zuschließen, die Kinder, auf die wir oft die ganze Schuld des Lärms abschieben, die sind jetzt nicht da. Und deshalb ist es ein bisschen ruhiger. Lasst uns noch einmal in dieser Form das Gebet hören und auch mitbeten.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Amen. Es gibt sogar diesen Beruf Musikkritiker, Analytiker und so. Man muss hohe Schule abschließen, um sich auszukennen. Aber ich glaube, wenn wir diese Art der Musik, dieses Gedicht oder dieses Lied analysieren, dann brauchen wir keine hohe Ausbildung. Schon das Herz spricht und man kann erkennen, in groben Zügen, warum dieses Gebet von Jesus so besonders ist. Wenn man das erste Wort anschaut oder den ersten Satz, stellt man fest, dass hier schon eine Veränderung ist in Paradigma. Denn ein paar Sekunden vorher, könnte man sagen, hat Jesus Folgendes gesagt: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Dieses dein Vater verändert sich. Und das ist auf einmal unser Vater. Und das ist tatsächlich der erste Ton in diesem Lied oder in dieser Musik, das hilfreich für uns Menschen ist. Und nicht nur hilfreich, sondern existenziell. Natürlich ist es mein Vater in meinem Verhältnis zu ihm. Aber es ist die Tendenz von uns Menschen so, dass wir egoistisch werden oder egoistisch bleiben und möchten es nur für uns. Das meint ist, gehört mir. Und wenn Jesus sagt, so betet ihr unser Vater im Himmel, sagt mir eigentlich, ich muss anerkennen, dass er nicht nur mein Vater ist, sondern er ist gleichzeitig der Vater von Christoph oder von Claudia oder von Andreas oder so. Und dann verändert sich etwas in unserer Einstellung. Wenn ich zu ihm komme im Gebet, dann denke ich nicht nur an mich, sondern dann teile ich diesen Vater mit vielen anderen Menschen. Dann habe ich kein Exklusivrecht zu sagen, es ist nur mein Vater, nur ich habe das Recht. Und wenn wir da noch einen Schritt weitergehen und die Geschichte wiederholen von den Juden damals, die diese Art der Exklusivität für ihre Nation oder für ihren Glauben hatten, dann tendieren wir manchmal dazu zu sagen, nur wir, die sich so und so nennen, haben das Recht, zu Gott zu beten, die anderen vielleicht nicht in der Form. Nein, es ist unser Vater im Himmel. Ich habe einmal gehört von einem Vater, der so beschrieben hat, wie in welche Situation er gekommen ist, als seine Frau ein paar Stunden frei hatte, um etwas anderes zu machen. Und dann ist er geblieben mit drei Kindern, allein mit drei Kindern. Und davon war eine Tochter kränklich und wollte, dass der Papa bei ihr am Bett bleibt, um seine Halt halten zu können. Und der jüngere Sohn wollte in den Keller gehen, um mit der Modelleisenbahn zu spielen. Und der andere wollte draußen Fußball spielen mit demselben Papa. Drei Kinder gleichzeitig haben behaupten können, es ist mein Papa. Natürlich sind wir keine Kinder in dem Sinne. Und wenn Jesus sagt, so betet ihr unser Vater im Himmel, dann lehrt er uns, Geduld zu haben und Verständnis zu haben, was über die Grenzen des Persönlichen hinausgeht. Wenn du für etwas betest, wo du meinst, dass es wirklich notwendig ist und die Erfüllung dieses Gebetes dann und so sein sollte, es kann sein, dass ein anderes Kind gerade etwas anderes braucht. Ich kann mich erinnern an fast die letzte Begegnung mit meiner Mama. Sie hat sich dann beim Bücken irgendwie verletzt, hatte einen Riss bekommen im Oberschenkelknochen und es ging ihr nicht so gut. Ich war gerade bei ihr zum Besuch, musste aber zurück nach Darmstadt und als wir dann ein paar Tage später telefoniert haben, habe ich gesagt, Mama, ich bete für dich, dass du wieder gesund wirst. Und so, ach so, ich habe gerade meinem Vater im Himmel gesagt, es ist genug. Bitte gib mir einen schönen Abschluss und so. Nach wem soll sich jetzt der Vater im Himmel richten? Wenn wir seine Kinder nach dem Motto, du bist mein Papa, mach das für mich. Und deshalb klingt das wie Musik in unseren Ohren, die natürlich herausfordernd ist, die verlangt von uns die Tonart zu ändern oder die Grundlage zu ändern. Nicht nur mein Papa, nicht nur mein Vater, der mit mir redet in meinem Kämmerlein, sondern unser. Ich teile dich mit anderen. Und in der Struktur des Gebetes ist Jesus auch genial, wie er so komplizierte Dinge eigentlich, über die sich Theologen streiten können und was weiß ich, wie viele Ausarbeiten machen können. Er fasst das zusammen in zwei einfachen Teilen. Er sagt, schaut einmal nach oben, schaut zu mir und schaut, welche Realität mit, mit welchen Gedanken sich die himmlische Realität befasst. Es ist die Rede von Namen, der geheiligt wird, vom Namen Gottes. Ja, Gott hat verschiedene Namen und wir haben bestimmt schon x-mal gehört von dem Wort Yahweh, was bedeutet, ich bin, der ich bin. Ein Gott, der immer in Präsenz ist, der kein Präterit kennt und kein Futur, sondern ein Gott, der ständig in der jetzigen Zeit präsent ist, von dem alles, vor dem alles die Gegenwart ist. Das ist ein Gott, der heißt Adonai, ein Krieger, ein Sieger, ein mächtiger, allmächtiger Gott. Es ist ein Gott, der heißt Zebaoth, ein Herr der Scharen. Und sein Name soll besonders sein, geheiligt werden. Und deshalb ist das ein Ansporn für diejenigen, die dieses Gebet sprechen, dass sie auch nach Wegen suchen, wie man den Namen Gottes heiligen kann. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt diese Begriffe nochmal verwenden soll. Denn ein Name zu heiligen bedeutet nicht nur buchstäblich den Namen zu wiederholen, sondern der Name steht für eine Person, für das Ansehen, für die Autorität. Wir sagen auch in unserer Umgangssprache, der hat einen bekannten Namen oder der hat schon seinen Namen hinterlassen. Gott hat seine Autorität. Er, dieser große Gott, ist ein besonderer Gott. Und wenn wir diesen Gott anschauen, über diesen Gott nachdenken, zu diesem Gott sprechen, dann führt uns das in eine Realität, die höher ist als unsere. Denn was ist unsere Realität? Die hat Jesus gezeichnet, indem er in dem zweiten Teil gezeigt hat, wo sind unsere Bedürfnisse? Und dann sagt er, unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist unsere Realität, tägliches Brot, weil es nichts auf dieser Erde gibt, was ewig dauert. Heute haben wir wenigstens Kühlschränke und wenn das nicht hilft, dann irgendwelche chemischen Mittel, die wir in den Teig mit reinmachen und dann kann das Brot ein paar Tage halten und frisch sein. Damals haben es die Menschen nicht gehabt, sondern haben täglich ihr Fladenbrot gemacht. Ja, als ständige Erinnerung daran, Abhängigkeit. Ihr Mensch könnt nichts allein, das haben wir gestern auch in der Ansprache von Ben gehört. Wir müssen anerkennen, wir sind nicht mächtig, wir sind nicht fähig, Dinge selbstständig anzufangen und zu einem Ende zu bringen. Wir können nichts machen, was ewig bleibt. Wir sind vergänglich. Wir machen Fehler. Schuld ist ein Begleiter, nicht nur Begleitererscheinung, sondern es ist ein Mitlebender an unserer Seite. Schuld, die wir spüren, wenn jemand sich an uns schuldig macht und Schuld, die wir spüren, wenn wir jemanden treffen oder wenn wir schuldig werden. Und auch hier unsere Schuld. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, aber ich bin gut. Letztendlich sind wir alle gleich. Und deshalb kann man einen Daniel zum Beispiel verstehen, einen großen Propheten Daniel, von dem es steht, dass ein großer Geist in ihm war. Ein Mann, der dreimal am Tag gebetet hat und so, dass er dann in einem Teil seines Buches ein Gebet spricht und in diesem Gebet verwendet die Form wir. Wir sind diejenigen, die in Schuld stehen vor Gott. Ein Mensch zu sein auf dieser Erde bedeutet die Erkenntnis, ich bin vergänglich. Ich stehe in der Schuld. Selbst wenn ich toll bin, selbst wenn die ganze Gemeinde lobt und sagt, trotzdem bin ich in der Schuld. Und eigentlich Eigentlich lebe ich in einer Welt, die geprägt ist durch das Wirken des Bösen. Es ist eine Welt, in der das eine oder andere tatsächlich wie eine Verführung aussieht und eine Verführung ist oder eine Versuchung ist. Und weil unsere Kräfte schwach sind und eigentlich wenig sind, sagt Jesus, bittet darum. Schaut nach oben. Schaut dort, wo die Realität eine andere ist. Das wird euch stärken, um eure Realität zu überwinden. Deshalb denke ich, dass es wunderschön ist, dass Jesus dieses Gedicht uns geschickt hat. Und ich glaube nicht, dass es so gemeint war, im buchstäblichen Sinne, dass wir wortwörtlich dieses Gebet so wiederholen. Ich habe große Achtung auch vor diesem liturgischen Teil. Und ich finde es wertvoll und schön, wenn wir manchmal als Gemeinde, entweder im Gottesdienst oder nach der Beerdigung oder was weiß ich, in welchen Gelegenheiten, gemeinsam das Gebet Vater unser wiederholen. Genauso wie es hier steht. Aber mehr als das ist dieses Gebet eigentlich eine Ermutigung an uns Menschen, eine Haltung einzunehmen. Eine Haltung, die heißt, ich anerkenne meine Schwäche und um sie zu überwinden, schaue ich dort, wo es schön ist, wo es hell ist, etwas, was erhebt. Das ist der Wille Gottes, der im Himmel ist. Das ist eine Welt, die heilig ist, die rein ist, zu der ich eigentlich auch gehören möchte. Deshalb ist mein Wunsch, dass wir diesen Gedanken noch einmal erfrischen und mitnehmen. Wir sagen, dass wir die Gebetswoche hatten und keiner von uns Hauptverantwortlichen hat jetzt ein Buch geführt und gefragt, wer mitgemacht hat. Wenn wir jetzt nach der Präsenz in den Gebetslesungen ausgehen würden, dann könnte man sagen, hat die Gemeinde überhaupt eine Notiz davon genommen? Denn wenn man sagt, maximal 20 Leute für eine Gemeinde, die wenigstens auf der Liste über 500 Namen hat, könnte man sagen, es ist wenig. Aber das bedeutet nicht, dass die Gebetswoche in der Form vergangen ist. Denn ich weiß, dass viele Menschen dieses Bedürfnis und im positiven Sinne zu sagen, Gewohnheit zu beten, schon pflegen. Und wir sind nicht abhängig von einer Woche, die administrativ festgelegt wird. Dennoch, wenn wir schon sagen, dass wir eine Gebetswoche hatten, nehme ich das als Ansporn. Und das Gebet von Jesus, dieses Mustergebet oder die Mutter aller Gebete, als noch einmal eine einmalige Empfehlung, das mitzunehmen, diese Einstellung von uns Menschen einem Gott gegenüber, der viel größer ist, aber seine Größe nutzt, um nicht uns noch einmal zu sagen, wie schwach wir sind und wie er uns nicht braucht, sondern gerade deshalb, damit er uns anzieht, damit wir Lust bekommen und Freude bekommen, immer näher zu kommen, bis wir eines Tages tatsächlich selbst in dieses Reich kommen. Und ich möchte noch einen Gedanken von Jesus nicht übersehen, wenn ich schon da bin und die Möglichkeit habe, weiterzuschauen in diesem Text. Er sagte, dieses Bedürfnis nach Gebet kann man noch verstärken. Und nicht nur, dass man es theoretisch verstärken kann, sondern manchmal kommen Phasen im Leben, wo wir das Bedürfnis haben, noch mehr und noch intensiver das zu tun. Und deshalb in diesem Zusammenhang verwendete er noch einen Begriff, Fasten. Eine geistliche Disziplin, von der wir manchmal das Gefühl haben, dass sie verloren gegangen ist. Weil sie manchmal so aussieht, als ob sie von uns Menschen verlangen würde, dass wir uns abquälen und etwas leisten. Aber eigentlich ist Fasten nichts anderes als ein Zeichen, das uns unser Anliegen, unser Gebetsanliegen so wichtig ist, dass alles andere im Hintergrund gehen kann. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen, sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen das Gesicht, um sich von den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht von den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Fasten bedeutet, sich auf etwas zu verzichten, was zu dem normalen Alltag gehört, und dann die Energie, die Intensität dieser Zeit, die Menge der Zeit zusätzlich zu verwenden, um mit Gott reden zu können. Gott ist tatsächlich gut zu uns Menschen. Er ist gut auch als Pädagoge, als Seelsorger. Er kennt, was gut ist für uns Menschen. Und wenn er so Ratschläge gibt, dann sind sie auch gut. Und sie sind so, dass man sie umsetzen kann. Genau. Sie sind so, dass man sie umsetzen kann. Und das ist für mich ein Ansporn. Und den teile ich mit euch, das mitzunehmen. Es ist wunderbar, einen Gott zu haben, den wir nennen können, mein Gott. Es ist wunderbar, die Möglichkeit zu haben, zu diesem Gott persönlich zu sprechen, in das Kämmerlein zu gehen und sagen, Papa, mein Papa, das und das bewegt mich. Aber es ist wunderbar auch zu sagen, ich bin nicht alleine. Ich bin Teil einer Familie und es gibt auch andere Kinder, die genauso sagen, Papa, mein Vater, ich habe andere Bedürfnisse, ich teile das mit ihnen, ich habe Geduld, ich habe Verständnis für sie und mit ihnen. Ich sehe meine Realität, aber ich möchte hier nicht verweilen, ich möchte hier nicht bleiben in diesem Umfeld, wo es um Böses geht, um Versuchungen, um Schuld, um tägliches Verderben und Abhängigkeit. Ich möchte in eine andere Sphäre. Ich möchte zurück. Ich möchte nach Hause. Ich möchte dort, wo es hell ist, wo es selbstverständlich ist, dass sein Name geheiligt wird, dass, wo es selbstverständlich ist, dass es hell ist und rein und sauber. Und wenn es notwendig ist, verzichte ich an einem Tag oder an Teil des Tages auf meine regelmäßige Mahlzeit oder auf mein Computerspiel oder keine Ahnung was, um das noch einmal zum Ausdruck zu bringen, noch einmal zu unterstreichen, zu betonen. Möge Gott uns helfen, diesen Geist mitzunehmen und vielleicht doch noch das abzuschließen mit einem praktischen Beitrag. Ich habe heute Morgen die Monika gesehen. Jetzt sehe ich sie wieder. Letzte Woche haben wir sie erwähnt, weil sie am vergangenen Sabbat nicht hier war, sondern im Krankenhaus in Mannheim lag. Sie hat uns geschrieben, aus welchem Grund kommt nach vorne, aus welchem Grund sie dort war. Unter der Woche hat sie uns geschrieben, dass sie doch heute mit uns sein kann. Und das ist eine wunderschöne Sache. Wäre sie letztes Mal hier gewesen, dann hätten wir sie auch nach vorne eingeladen. Nicht nur für sie zu beten. Ich habe das ernst gemeint. Es ist nicht nur dein Vater, ja, es ist unser Vater, aber stellvertretend für alle, die dieses Bedürfnis in dieser Art haben, die krank sind, die Gott erleben möchten als Vater, der heilt, der Verständnis damit hat und seine heilende Hand ausstrecken kann. Möchten wir das tun. Ich möchte diese Zeit, der sogenannte Predigtzeit, abschließen mit einem Gebet und lade euch ein, dazu aufzustehen. Unser großer Gott, unser Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, wir sind deine Familie, die heute noch einmal zusammengekommen ist. Wir haben in diesem Gottesdienst über das Gebet gesungen. Wir haben Worte gehört, die du gesagt hast. Wir haben noch einmal dein Gebet so wortwörtlich gehört, dass du im Rahmen der Bergpredigt formuliert hast. Und jetzt beten wir selbst zu dir. Es ist bei weitem kein Gebet, das in der Form mithalten kann mit dem, was du zum Ausdruck gebracht hast. Aber es ist unser Versuch, es ist unsere Anerkennung, es ist unsere Erkenntnis, dass wir deine Sphäre nicht erreichen können. Aber wir sind dir dankbar, dass du uns anziehen möchtest. Du hast diesen großen Unterschied zwischen dir und uns gezeigt. Nicht damit du uns abschreckst, sondern damit du uns Appetit machst nach dieser Welt, in der du bist, von der du so begeistert gesprochen hast, gepredigt hast in der Bergpredigt. Und so stehen wir vor dir und bitten dich, dass du unsere Bedürfnisse wahrnimmst, so wie wir sie dir vortragen, aber dann sie so verarbeitest, wie du in deiner göttlichen Weisheit siehst, dass es für uns gut ist. Denn du hast uns nicht nur dieses Leben gegeben, sondern du hast für uns noch ein weiteres, ein ewiges Leben vorgesehen in deinem Reich. Und so bitten wir dich, dass du unsere körperlichen, aber auch seelischen und geistlichen Bedürfnisse erfüllst, dass du uns heilst, dass du uns tröstest. Ich bitte dich für Monika, die jetzt hier steht, dass du ihr Herz erfüllst, weiterhin mit Dankbarkeit, dass sie diesen Tag mit uns allen verbringen kann. Aber auch mit der Gewissheit, dass auch ihre Zukunft in deiner Hand ist. Und wenn wir diesen Raum verlassen, möchten wir, solange es möglich ist, in deiner Anwesenheit bleiben. Und auch wenn wir in unseren Alltag gehen, möchten wir nicht vergessen, wo unser Zuhause ist. Und bitten dich, dass dein Reich kommt, auch auf unsere Welt, in unsere Welt, dass wir buchstäblich Teil dieses Reiches sein können. Beschütze und bewahre uns auf unseren Wege. Lege deinen Segen auf das, was wir tun. Und wenn es nach deinem Willen ist, gib uns nächste Woche wieder, wenn der Sabbat kommt, die Möglichkeit, zusammenzukommen, um dich zu loben und zu preisen für all das, was du für uns tust. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich auch jetzt. Im Namen Jesu. Amen.